Ich bin jetzt seit 19 Jahren Pastor in Hamburg und davor auch schon so ein bisschen. Und ein Teil meines Berufes ist ja, dass ich Leute seelsorgerlich auch zwischendurch mal begleite, obwohl es bestimmt Kollegen gibt, die das mehr machen, intensiver und besser machen. Aber wenn man uns alte Pastoren irgendwo in ein Zimmer sperrt und fragt, was hilft in der Seelsorge, also an welcher Stelle kommen Dinge nach vorne, dann hat das ganz häufig damit zu tun, dass Leute sich entscheiden, wie Renate das so schön ausgedrückt hat, auf die andere Seite zu wechseln. Also ich könnte das auch in so Formulierungen sagen wie Bitterkeit ablegen, die Vergangenheit ablegen, Vergebung aussprechen. Das sind verschiedene Varianten desselben Themas. Und ich kann das so ein bisschen ahnen in so einem Raum wie diesem, wo ich ja viele von euch kenne und auch einige nicht kenne, dass es bei einigen jetzt hoch hergeht, innen drin. Ich möchte gerne noch mal einmal beten. Vater, ich möchte dir danken, dass du uns das ermöglichst, die Seite zu wechseln, die Vergangenheit abzulegen, neu einzusteigen in etwas, was du uns eröffnest. Ich danke dir für dieses Bild von dem weiten Raum, auf den du unsere Füße stellst. Und ich möchte dir danken für die Ermutigung, die hier von Renate ausgegangen ist, und danken für die Ermutigung, die immer wieder von dir ausgeht, dass wir eingeladen sind, unsere Wunden, unsere Narben, unsere Bitterkeiten, unsere Verhärtungen bei dir abzulegen. Ich danke dir, dass wir bei dir eingeladen sind, den Panzer abzulegen und verletzlich, wie wir sind, uns von dir umarmen zu lassen. Und ich möchte dich bitten, dass einige das heute hier empfangen, diese Umarmung von dir. Amen. Felina, Johannes 3, Vers 16. Gut, also ich wusste, warum ich Felina fragen kann. Ich habe sie nicht vorher gefragt, ob sie fragen darf, aber ich wusste, dass ich bei Felina da durchkomme. So, ne? Also das ist der eine Bibelvers, der irgendwie in allen unseren Gruppen irgendwann mal irgendwo gelernt wird. Den sollte man, wenn man hochdement seinen eigenen Namen nicht mehr kennt, sollte man immer noch diesen Vers können, ja? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab oder seinen einzig geborenen, das ist dieselbe Wurzel, seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, alle, die ihm vertrauen, dieses Wort Glauben ist keine geistliche Spezialvokabel, damit alle, die ihm vertrauen, nicht verloren werden oder nicht zugrunde gehen, nicht verloren werden wörtlich, sondern das ewige Leben haben. Das kommt von Jesus. Das hat Jesus gesagt. Jesus kam auf diese Welt, um uns zu sagen, dass Gott uns liebt. Und all das, was wir dann erleben und was wir lesen und was wir mitkriegen, das hat seinen Sinn und seine Tiefe und entfaltet sich unter dieser Überschrift, dass Gott uns liebt. Und ich möchte gern da heute noch mal ein bisschen mehr einsteigen. Ich habe das mal an anderer Stelle in so einer Runde erzählt. Ich habe so eine ganz skurrile Erfahrung in meinem Theologiestudium gemacht. Sprachen haben ja immer auch was mit einer gewissen Lerndisziplin zu tun. Und ich weiß schon, woher meine Kinder das nicht gelernt haben. Und Das Neue Testament ist in Griechisch geschrieben und nachdem ich mein Graecum hatte, der Lehrer war irgendwie davon ausgegangen, dass ich das verhältnismäßig gut kann, deswegen bin ich mit einer guten Vornote irgendwie auch zu einer halbwegs anständigen Note gekommen. Dann habe ich aber so eine Übung gemacht und sollte die Offenbarung übersetzen. Und in der Offenbarung ist ganz schwierig zu übersetzen sowieso. Und dann kommt noch dazu, dass der die Offenbarung geschrieben hat, offensichtlich des Griechischen nicht vollmächtig war. Also der macht lauter Griechischfehler in seinem Text, was mir dann wiederum nicht, also es kommt mir total entgegen, weil ich hätte es eh nicht gemerkt, ne? Aber eigentlich ist der Hebräer und schreibt eben jetzt also einen griechischen Text. Und dann sollte ich eine Passage übersetzen und der gab zwei Vokabeln, weil er davon ausging, dass man die nicht kann. Und dann zwei, drei Sachen habe sogar ich erkannt. Und dann habe ich das so einmal runter übersetzt. Und der Lehrer, der mich bis dahin nur ratlos dem Unterricht folgend wahrgenommen hat, meinte dann, na, wo ist das Heft, wo Sie abgelesen haben? Und dann war ich, nee, habe ich nicht und so. Ja, und woher kennen Sie das? Also er war richtig sauer. Und dann habe ich gesagt, ich kann das auswendig. Ich habe eine ganz traumatische Erfahrung gemacht. Ich musste mal eine CD-Produktion begleiten, Teenies, die CDs aufgenommen haben. Lauter hochmusikalische Menschen. Der Typ, der damals den Lobpreis so geleitet hat, das war so ein ganz cooler mit Cowboy-Stiefeln, dann war der auch noch hübsch und der war irgendwie so, also und so weiter. Und ich war zuständig sozusagen für die Sozialbetreuung der Kids, ne? Ich war der Einzige, der nicht singen konnte im Kreis von 40 Leuten. Ich war also, wie soll ich das sagen, an mir konnten alle anderen 40 strahlen. Ja? Also es war gruselig, es war wirklich gruselig. Und da haben die dieses Lied aufgenommen, ihm, der uns liebt und von unseren Sünden freigewaschen hat mit seinem Blut. Ihm sei die Ehre und die Herrlichkeit und der Lobpreis in Ewigkeit. Offenbarung 1, Vers 5. Also und auch da ist es wieder so, er liebt uns und er erlöst uns. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern erlöst werden. Also wenn wir davon reden, dass Gott kommt und irgendwie was bei uns ändern will, dann will er nicht irgendwas bei uns ändern, sondern er will uns lieben. Das ist das, was er will. Sein Motiv ist Liebe. Sein Motiv ist Liebe. So, das waren auch schon die beiden Bibelstellen für heute. Weil es ein bisschen schwierig ist, die ganze Bibel vorzulesen, verzichte ich jetzt mal auf den Rest. Lest einfach mal das Original. Aber ich wollte da jetzt einsteigen. Ich bin jetzt heute hier, um dir zu sagen, Gott liebt dich. Und ich möchte euch jetzt bitten, in ein gedankliches Experiment einzusteigen. Ich weiß nicht, wem von euch das schon mal passiert ist. Also mir ist das schon mal passiert und ich weiß, dass meiner Frau das auch schon passiert ist. Also ich habe mal einen Heiratsantrag bekommen, zu dem ich dann Nein gesagt habe. Und das ist ja so ein bisschen, also wie soll ich das sagen, das ist schon irgendwie ein heikler Moment, ne? Also da ist dann jemand vor einem und offenbart einem seine Liebe. In diesem Fall, ich gehöre auch so ein bisschen zu den Leuten, die da nicht so gut sind im Wahrnehmen. Also in diesem Fall kam das für mich etwas überraschend. Also muss auch fairerweise sagen, dass das gute Mädel, die hat später einen ganz feinen Kerl geheiratet. Also ist gut, dass ich Nein gesagt habe. Die hat irgendwie ihre Fälle wegschwimmen sehen, weil ich demnächst also weggezogen wäre aus der Gegend. Und das ging jetzt irgendwie darum, noch die Chance zu ergreifen. Aber jetzt steht also dieses Mädel vor mir und jetzt möchte ich, dass du dir das vorstellst. Also da steht, steht jemand vor dir und sagt, ich liebe dich. Könnt ihr euch an Notting Hill erinnern? Ja, diese berührende Szene, ja, wo sie vor diesem Mann steht und sagt, ich bin einfach nur ein Mädchen, das sagen will, ich liebe dich. Ja, also ich weiß nicht, wer von euch da geheult hat, ne, aber ich schätze mal so 70% ungefähr, ne, die Quote ist verhältnismäßig hoch. Hollywood kriegt das ganz gut hin. Gott steht vor uns und sagt uns, ich liebe dich. Und wir stehen immer wieder in der Gefahr, dass wir das so verreligiösidieren, irgendwie so durch so einen komischen religiösen Fleischwolf drehen. Aber wir wüssten nichts von Liebe, wenn Gott das nicht in unser Herz hineingelegt hat. Gott hat uns so geschaffen, dass wir ahnen, was Liebe ist. Egal wie unsere Biografie aussieht, wir haben zumindest eine Idee davon. Und einige von uns haben Biografien, da ist das ganze Herz von Erfahrungen und Erinnerungen und Bildern und Gerüchen und allem Möglichen. Dass es Liebe gibt, das ist Gottes Erfindung. Gott steht vor mir und er liebt dich. Dafür bin ich heute hier, das zu sagen. Und da kann man Renate heißen und irgendwann mal merken, Gott liebt mich. Aber das meint jeden von uns. Und das kann man, ne? Gibt ja verschiedene Reaktionen, ne? Hast du es überhaupt geahnt? Hast du es überhaupt geahnt? Wie gesagt, mich hat das damals so ein bisschen überrollt. So, ich war da nicht so ganz drauf vorbereitet. Also, ich war gut befreundet mit vielen und mit ihr eben auch, aber das war so ein bisschen schwierig. Und das ist ja auch manchmal so, ne, dass das auch da, wo wir anfangen, uns Gott zu nähern, und manchmal ist es ja gar nicht so sehr die Sehnsucht nach Liebe, die uns zu Gott treibt. Manchmal ist es eine existenzielle Erfahrung. Einige erleben das bei der Geburt des ersten Kindes, dass sie auf einmal merken, boah, irgendwie muss es doch mehr im Leben geben. Es muss doch irgendwo eine Quelle geben und ein Ziel geben. Und also es ist ja sehr unterschiedlich, wie das so ist. Und dann irgendwie macht man sich auf dem Weg zu, was ist der Sinn? Und irgendwie auf dieser halb theologisch, halb philosophisch, halb religiösen Suche ganz plötzlich und unerwartet kommt das auf einmal, dass Gott anfängt, sich zu offenbaren und zu sagen, ich liebe dich. Und das ist ja manchmal auch ganz schön anstrengend, damit umzugehen, dass da einer mich liebt. Es gibt die Möglichkeit, wenn einer dir sagt, ich liebe dich, das ist ja eine Erfahrung, die wir manchmal in der Eheberatung machen, dass man sagen muss, ja, das habe ich mal gewusst. Also es gab Momente, da wusste ich, dass du mich liebst und da habe ich das auch gespürt. Und dass du mir das jetzt hier wieder neu sagst, das berührt mich schon auch irgendwie. Und wenn wir als Christen unterwegs sind, dann ist das auch eine von diesen Sachen, die manchmal so merkwürdig ist. Ne? Für viele von uns hat das Christsein, vielleicht nicht so die Frage nach dem Christsein, aber so das Christsein selber, ja häufig irgendwie damit begonnen oder so seine Tiefe gewonnen, als wir irgendwie begonnen haben zu begreifen, dass Gott uns liebt. Und dann gehen wir irgendwie weiter und weiter und weiter. Und irgendwann sind wir, lass mich mal in diesem Bild sagen, nur noch verheiratet. Und dieses Liebesding ist irgendwie gar nicht mehr so das Thema. Ich bin heute hier, um dir zu sagen, Gott liebt dich. Gott liebt dich. Und es ist egal, wie lange du mit ihm unterwegs bist, er liebt dich. Gott liebt dich und da kann man natürlich sagen, ja, ich weiß. Ne? Also es kann ja auch manchmal so ein bisschen manchmal ist das ja auch ganz schön schwierig. Ne? Also ist ja manchmal der Kampf, den einige Teenies so durchmachen, dass sie irgendwie ihre Eltern doof finden wollen und dann wissen sie, dass ihre Eltern sie lieben und dann ist das manchmal gar nicht so leicht mit dem doof finden. Ich kann natürlich auch sagen, auf das Gott liebt mich, ja, ich liebe ihn auch. Ich liebe ihn auch oder ich liebe dich auch. Ist schon irgendwie auch ein Unterschied, ne? Also ich weiß nicht, wann du das letzte Mal Gott gesagt hast, ich liebe dich. Also gesagt. Singen ist ein bisschen leichter. Gesagt. Und wann hast du eigentlich das letzte Mal oder das erste Mal vielleicht geschwärmt? Das ist eines dieser Dinge, die wir immer mal wieder im im Ehebereich machen und manchmal muss man das auch so in der Familienberatung mal wieder neu wecken, dass man Leute auffordert zu sagen, so 20 positive Eigenschaften deines Kindes oder deines Vaters oder deiner Mutter oder deines Ehepartners. Das schafft jeder. 20 ist total easy. Also ist total einfach. Also so bei 60 wird es dann irgendwann kompliziert. Und das ist manchmal ganz, auch ganz hilfreich, sich mal wieder neu klar zu machen, ey, der ist wirklich gut. Und es ist wirklich manchmal hilfreich, sich neu klar zu machen, was habe ich eigentlich in Gott? Was habe ich eigentlich in Gott? Also, an der Stelle fällt es mir verhältnismäßig leicht. Er liebt mich. Was heißt das jetzt? Was heißt das, dass Gott mich liebt? Und ich fange mal mit einem Punkt an, der vielleicht nicht so der ist, der, den man so zuerst greift, aber der absolut dazugehört. Gott liebt mich und deswegen heißt das erstens, er hasst meine Sünde. Er hasst meine Sünde, weil ich ihm eben nicht egal bin. Wäre ich ihm nur ein bisschen egal, wäre ihm auch einiges bei mir egal. Aber ich bin ihm so wenig egal, ich bin ihm sowas von nicht egal, dass er mein Leben begleitet. Er will nicht getrennt von mir sein. Es ist nicht, dass das, was ich tue und das, was ich denke und das, was ich sage, dass ihn das gleichgültig lässt. Es gibt diese philosophische Konstruktion vom Gott als dem unbewegten Beweger. Also ich glaube immer, wenn das irgendwo formuliert wird, dann kotzt Gott. Gott hasst Sünde. Gott hasst Sünde. Gott sieht Dinge bei uns, die er ätzend findet. Und die Bibel ist voll davon, was das auslöst und was da Konsequenzen drumherum sind. Im allerletzten ist Sünde das, was uns tötet. Im allerletzten ist es das, was eben dazu geführt hat, dass Gott gesagt hat, hier müssen wir eine grundsätzliche Lösung herbeiführen und die ist dann ja auch in Jesus gekommen. Gott hasst Sünde. Und wenn Gott meine Sünde hasst und ich ihn liebe, dann ist meine Antwort, und ich habe jetzt mal den Begriff nach vorne genommen, dann ist meine Antwort Heiligung. Das ist so eine christliche Vokabel, die wir im Neuen Testament an einigen Stellen finden. Ich benutze die immer so ungern, weil die, also wo im Alltag benutzt man schon das Wort Heiligung? Man könnte das so ein bisschen übersetzen mit konsequenter Lebensstil. Aber konsequenter Lebensstil, das klingt so ein bisschen wie ein Lehrer, der seine 8 Basisprinzipien durchzieht oder irgendwie sowas. Ne? Heiligung meint einen konsequenten Lebensstil, weil ich Gott liebe. Weil ich Gott liebe. Ich will ihm nicht wehtun. Ich will ihm nicht wehtun, weil ich ihn liebe. Heiligung, die Sehnsucht, ein Leben zu leben, das Gott gefällt. Das kann man irgendwie versuchen anzufeuern, weil man Angst hat vor Gott oder weil man unbedingt in den Himmel will oder irgendwie solche Sachen. Aber das sind alles irgendwie miese Krücken. Wenn ich die Bibel aufschlage, dann merke ich, Gott will uns so überwältigen mit seiner Liebe, dass es in uns die Sehnsucht auslöst zu sagen, ich will leben, wie es Gott gefällt. Ich will das. Gott liebt uns und das heißt eben zweitens, dass er uns die Sünde nehmen will, weil er die Sünde hasst. Das ist jetzt nicht der Ort, das in aller Ausführlichkeit zu erklären, aber dass Jesus gekommen ist, ist eben auch dieses, dass Jesus bis in den Tod geht und im Tod unsere ganze Sünde auf sich nimmt. Und mir hilft das, mir immer mal wieder vorzustellen, dass das, was ich tue, bis heute durchgereicht wird durch die Zeit und Jesus gegeben wird, kurz bevor er ans Kreuz genagelt wird. Also so in dieser Form sagt das die Bibel nicht. Ich sage nur, dass es mir hilft, mir das irgendwie deutlich zu machen, dass es einen Bezug gibt zwischen meiner Sünde und seinem Tod. Es gibt einen Bezug zwischen meiner Sünde und seinem Leiden. Und weil ich ihn liebe, will ich, mal ganz platt ausgedrückt, es ihm nicht noch schwerer machen. Dass Jesus mit meiner Schuld gestorben ist, das heißt auch, dass ich mich dazu stellen muss, dass meine Schuld ist und dass Schuld Mist ist. Ich habe mal so einen zweiten Begriff dazu genommen, der auch im Neuen Testament an einigen Stellen vorkommt. Das ist der Begriff der Buße. Buße meint eine tiefere innere Umkehr. Also Buße hat nicht so sehr was damit zu tun. Beim Begriff Buße geht bei einigen von uns irgendwie so mittelalterliche Filme irgendwie durch den Kopf. Da Vinci Code, ne? Also da gibt es irgendwie komische Assoziationsketten. Im Neuen Testament meint Buße eine tiefe innere Umkehr von falschen Wegen. Und in diesem Sinne ist natürlich mein Christsein von der Geburt, von der neuen Geburt in Jesus bis zu meinem Tod, ein ständiges Buße tun. Ein ständiges, immer wieder neu wach werden, reagieren, innerlich aufmerken. Es gibt Dinge in meinem Leben, die ich heute irgendwie ziemlich ätzend finde, die wären mir vor 10 Jahren gar nicht aufgefallen. Das gehört irgendwie dazu, dass in meinem Christsein ich Schritt für Schritt irgendwie sensibler werde für die Dinge Gottes, sensibler werde für Gottes empfindsames Herz, wenn ich das mal so sagen darf, und damit auch irgendwie sensibler werde für Herzen überhaupt. Buße. Das Dritte, wenn Gott uns liebt und weil er uns liebt, und jetzt kommt auch so eine Sache, die ist irgendwie vielen in der Gesellschaft total verloren gegangen. Die haben kein Gefühl dafür. Und wenn ich das sage, dann ist das manchmal so, kann man das so sagen und so. Doch, so sagt es die Bibel. Gott ist brennend eifersüchtig. Brennend eifersüchtig. Gott hasst es, wenn wir ihn mit irgendwie jemand anders teilen. Also wenn Gott uns sagt, ich liebe dich, und wir ihm dann sagen, ey, das finde ich echt prima, lass uns einmal die Woche bin ich mit dir zusammen und die andere Woche bin ich mit meinem sonstigen Lebenskonzept zusammen, dann hast du ein echtes Gottesproblem. Gott ist brennend eifersüchtig. Gott will unsere ganze Liebe. Gott will unsere ganze Liebe. Im Alten Testament, das wird im Alten Testament viel mehr illustriert. Im Alten Testament wird das verglichen mit Ehe, wird es verglichen mit dann Hurerei. Also, dass man eben verschiedene Geschlechtspartner hat, um irgendwie, weil man denkt, dass das so sein muss. Und damit vergleicht Gott seine Beziehung zu uns, dass er sagt, ich will deine ganze Liebe. Ich will dich ungeteilt, ohne Einschränkung. Weil er uns eben liebt. Es ist nicht nur, dass er uns gern hat. Gern haben kann man mit vielen teilen. Er liebt uns. Er liebt uns. Das Vierte, was mir wichtig ist beim Thema, Heiligung, Buße, der Begriff dazu wäre für mich vielleicht Anbetung. Also was ist meine Antwort auf Gottes Eifersucht? Meine Antwort auf Gottes Eifersucht ist, dass ich ihm immer wieder neu sage und das damit ja auch meinem Herzen sage und es immer tief an mir verankere, du allein bist mein Gott. Du allein bist mein Gott. Und all das, was ich irgendwie so an Wertekanon und Entscheidungswegen und Abhängigkeiten und was weiß ich. Ich will, dass sich das immer mehr und mehr und mehr verengt, darauf zu sagen, Gott, was willst du? Was willst du? Und das ist Anbetung. Dass wir ihm sagen, wie einzigartig er ist. Das vierte, wenn Gott uns liebt, dann ist dein Schmerz sein Schmerz. Das kennt jeder von euch, der liebt. Jeder von euch, der liebt, weiß, dass es da sowas gibt von Phantomschmerzen, die sind manchmal sehr real. Manchmal tut es einem selber mehr weh als dem anderen. Wenn man sieht, wie jemandem was zugefügt wird, wie jemand leidet, wie jemand vielleicht auch selbstverschuldet in Sachen reinläuft und sich Lebenswege verbaut und sich immer weiter irgendwo in Spiralen abwärts bewegt. Dein Schmerz ist sein Schmerz. Weil Gott dich liebt. Weil Gott dich liebt. Und auch da würde ich sagen, für viele sind das Schlüsselerfahrungen, wenn sie irgendwann mal begreifen, Gott interessiert sich nicht nur hierfür und dafür und dortfür, sondern Gott will meinen innersten Schmerz mit mir teilen. Manche Christen brauchen Jahrzehnte dafür, das zu erleben, da durchzubrechen und zu sagen, das ist eigentlich mein inneres Weinen. Das ist eigentlich mein... Und das ist Gott nicht egal. Überhaupt nicht egal, sondern es ist sein Schmerz. Vielleicht ist das Gegenstück dazu, dass mein Schmerz sein Schmerz ist, vielleicht ist das Gegenstück dazu Gebet. Dass all das, was in meinem Herzen ist, dass ich das vor Gott ausbreiten kann. Alles. Alles. Ich kann ihm meine Nöte sagen. Ich kann ihm meine Schmerzen sagen. Ich kann ihm die Dinge sagen, die ich selber nicht in Worte vielleicht fassen kann. Ich kann vor ihm schweigen. Ich kann vor ihm schreien. Gebet. Was für ein unfassbares Angebot. Gott, der mich liebt, sagt, du kannst jederzeit dein Herz vor mir ausschütten. Das ist ein schönes Bild, ne? Das Herz ausschütten. Das ist ein schönes Bild. Da soll nichts sein, was dein Herz beschwert, was dein Herz nach unten zieht. Schütte es vor ihm aus. Gebet. Und das fünfte, was mir dazu wichtig ist, dass Gott mich liebt, das ist schwierig in einer Welt, in der wir irgendwie zugeballert werden mit Werbesprüchen. Gott will dein Bestes. Gott will dein Bestes. In irgendeiner für mich nicht durchschaubaren Art und Weise hat Gott nicht nur einfach irgendwie so einen merkwürdigen Weltenplan, und jetzt schiebt er uns wie Schachfiguren hin und her, damit er am Ende der Finsternis Schachmatt zurufen kann, sondern in einer unfassbaren Art und Weise schafft es der König und Herr der Welt, mein liebender Vater, das Beste für mich zu wollen. Und indem er das Beste für mich will und für jeden hier, in dem Maße erreicht er das, was er will für diese Welt. Denn das, was er für diese Welt will, ist nicht irgendwie seinen Plan durchziehen. Das, was er für diese Welt will, ist, dass er sich offenbart. Und es gibt ein Bild im Alten Testament, dazu muss ich das Wort kurz erklären. Im Alten Testament gibt es das Wort Erkenntnis und Erkenntnis wird im Alten Testament auch verwendet für Sex zwischen Mann und Frau. Also in der Schöpfungsgeschichte heißt es, und Adam erkannte Eva und sie wurde schwanger. Und ich glaube nicht, dass die Scrabble gespielt haben. Na? Also wenn wir von Erkenntnis im Alten Testament reden, dann schwingt beim Wort Erkenntnis immer auch eine große Intimität mit. Also Erkenntnis ist nicht so dieses philosophische, also wir betrachten mal distanziert eine bestimmte Problematik und die schicken wir jetzt mal durch den Rechner, sondern Erkenntnis, es hat ganz stark was mit Erfassen zu tun, mit meinem Herzen, mit meinem Leben, mit meiner Existenz. Und jetzt unter dieser, ne, mit diesem Hintergrund, hört mal, was das Alte Testament sagt. Die Erkenntnis des Herrn soll die Erde bedecken wie Wasser das Meer. Die Erkenntnis des Herrn soll die Erde bedecken wie Wasser das Meer. Gott hat Sehnsucht nach Nähe, nach sein Herz teilen mit uns, unser Herz teilen mit ihm. Und er will dein Bestes. Er will dein Bestes. Und auch das ist so eine Übung, die wir unser ganzes Leben als Christen durchmachen. Hoffentlich machen wir sie noch durch. Hoffentlich meinen wir nicht, dass wir das schon abgeschlossen haben. Dieses ständige darum ringen, darauf immer angemessener zu antworten. Und unsere Antwort ist Vertrauen. Unsere Antwort ist Vertrauen. Und auch darin wollen wir wachsen. Wir wollen mehr und mehr Vertrauen lernen. Das kennt ja jeder von euch, ne? Man lernt irgendwen kennen, man mag sich irgendwie, man kommt irgendwie ganz gut zurecht auf der Arbeit oder im Privaten oder wie auch immer, ne? Und so langsam, wie sagt man so schön, wächst das Vertrauen. Das ist bei Gott nicht anders. Weil wir so sind, wie wir sind, in unserer Einschränkung. Weil wir uns gar nicht vorstellen können, dass Gott es wirklich gut mit uns meint. Und wenn wir so weit sind, dass wir merken, dass Gott es wirklich gut mit uns meint, dann müssen wir darum ringen, dass Gott es wirklich, wirklich gut mit uns meint. Und wir ständig stoßen wir an Punkte, wo wir ganz schön ängstlich sind. Wo wir nicht so richtig wissen, ob wir ihm trauen können, trauen wollen. Vertrauen. Ich bin hier, um dir zu sagen, dass Gott dich liebt. Und wenn wir jetzt reden über Heiligung und Buße und Anbetung und Gebet und Vertrauen, dann geht es nicht um diese Sachen, sondern es geht darum, dass Gott sagt, ich liebe dich und ich will, dass du mich auch liebst. Ich will, dass du mich auch liebst. Da ist einer, der wirbt um unsere Liebe. Einige von uns haben ja mutige Schritte getan, ne? Gab den Tag, da haben wir gesagt, ne? Ich will dich lieben. In guten und in schlechten Tagen. Bis der Tod uns scheidet. Ist ja der Hammer, was da Leute sich versprechen. Kaum erwachsen geworden. Und Gott lädt dich ein. Wenn du magst, dann darfst du mir das heute auch sagen. Wenn du magst, dann darfst du mir heute auch sagen, ich will dich lieben. In guten und in schlechten Tagen, bis der Tod uns scheidet. Bis ans Ende der Zeiten müssten wir dann im Falle von Gott sagen. Gott liebt uns. Gott liebt uns. Das ist kein Dulden. Kein Akzeptieren, kein. Er kommt irgendwie mit uns zurecht. Das ist eine heiße Sache. Die Liebe Gottes ist eine heiße, brennende Sache. Ich bete mit uns. Danke. Vater, und wir wollen unsere Herzen vor dir aufmachen und wir bitten dich, komm rein und mach du die Dinge, die wir uns irgendwie wünschen und vor denen wir auch manchmal Angst haben. Form unser Herz, unser Denken, unser Fühlen, unsere Wahrnehmung, unser Handeln. Herr, Wir danken dir für dein überfließendes Herz für uns, dass du bis in den Tod uns geliebt hast. Und etwas in uns, das wünscht sich genau dasselbe, dich zu lieben bis in den Tod. Und wir wünschen uns, dass das unser Leben bestimmt, unser Leben durchdringt. Herr, wir befehlen dir das alles an, unsere Sehnsucht, ein konsequentes Leben zu führen. Dass wir uns heiligen, uns immer wieder neu dir ausliefern und dich bitten um Veränderung. Wir bitten dich, dass wir immer wieder neu zu dir umkehren und uns nicht es zu bequem sein lassen in unseren verkehrten Wegen. Herr, wir bitten dich, dass wir dich anbeten können mit allem, was wir sind. Dass unser kleiner, schwacher Lobpreis sich einreiht in den donnernden Gesang der himmlischen Welt. Herr, wir bitten dich, dass wir unser Herz nicht vor dir verstecken, unsere Schmerzen, unsere Niederlagen, unsere Verhärtungen. Jesus, und wir bieten dir unsere Hand an und danken dir für deine ausgestreckte Hand und wollen dir folgen. Wir wollen dir vertrauen. Amen.